Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Das Verhältnis von Kulturstaatsminister Weimar zur Buchszene ist, wie soll man sagen, angespannt, nachdem er linke Buchhandlungen vom Buchhandlungspreis ausgeschlossen hat. Der Vorwurf war ja, wir haben ja viel darüber berichtet, politische Einmischung gegen ihn. Und da laufen auch noch juristische Verfahren. Es geht um die Frage, warum eigentlich der Bundesverfassungsschutz da überhaupt aktiv geworden ist bei diesem Thema und wie unabhängig die Jury arbeiten konnte. Und nun kommt der nächste Preis, der Verlagspreis, den gibt es auch schon eine Weile, aber auch dort gibt es Änderungen, die ja vielleicht wieder für Ärger sorgen könnten. Seine Behörde hat nämlich jetzt eine Art Zwischeninstanz eingeführt zwischen der eigentlichen Jury, die ist auch zu großen Teilen neu besetzt, aber das war regulär, die eben die Verlage aussuchen soll, die einen Preis verdient haben, und der Behörde selbst, dem BKM. Eine Art Fachgremium soll nämlich dazwischen geschaltet werden, zwischen der Jury und dem Kulturstaatsministerium. Und wer ist da drin? Die Lobbyorganisation der deutschen Buchbranche, nämlich der Börsenverein des deutschen Buchhandels. Und dessen Chef ist jetzt am Telefon, Sebastian Gugolz. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Was genau wird da Ihre Aufgabe sein?
Naja, das Gremium ist nicht wirklich zwischengeschaltet, wie Sie eben gesagt haben, sondern das Gremium wird nur im Zweifelsfall einberufen. Der Börsenverein des deutschen Buchhandels, also wir und auch die Kurt-Wolf-Stiftung, die Stiftung der unabhängigen Verlage, wir sind offiziell die Partner bei diesem Preis, bei diesem Verlagspreis. Und es wurde jetzt eben für Zweifelsfälle, also für Fälle, wenn es Vorbehalte gibt, wenn es Einwände gibt, dieses Gremium ins Leben gerufen, beziehungsweise das wird dann in einem solchen Zweifelsfall ins Leben gerufen und als Beratungsgremium eingeführt. Das ist natürlich eine Art, sich abzusichern. Das ist aber auch, wenn man es positiv formulieren will, und das möchte ich gerne, auch ein Verfahren, das einfach deutlich mehr Transparenz und Nachvollziehbarkeit schafft, als das, Sie haben es eben ja angesprochen, der Einsatz des Verfassungsschutzes leisten würde. Also das ist eine Art Hilfskonstrukt, und dass das erstmal intern in der Branche geklärt wird.
Es ist sozusagen nicht dauerhaft zwischengeschaltet, aber es ist auf jeden Fall da, auch wenn es vielleicht nicht in Anspruch genommen wird, existiert es als Gremium, was eben dann im Fall der Fälle eingeschaltet werden kann.
Ja.
Was für Streitfragen könnten das denn sein? Ich meine, man erinnert sich natürlich an den Buchhandlungspreis, wo es ja heftige Debatten gab. Und was könnte jetzt beim Verlagspreis passieren?
Also zuerst möchte ich noch einmal sagen, dass ich sehr froh und erleichtert bin, dass es gelungen ist, dass der Verlagspreis jetzt ausgeschrieben ist. Man sieht ja daran, dass die Ausschreibungsfrist relativ kurzfristig ist, es sind nur 2 Wochen, dass es lange darum gerungen wurde und dass das jetzt gelungen ist. Da bin ich sehr froh und das ist wirklich ein Erfolg, weil diese Preise ja die einzige Förderung der Buchbranche sind vom BKM und das ist wichtig, dass es die gibt. Und die Frage der Zweifelsfälle ist eben, dass falls so etwas vorkommt, wie das im Frühjahr beim Buchhandlungspreis passiert ist, dass vom Ministerium Zweifel an einzelnen Vorschlägen der Jury aufkommen oder dass es irgendwie Vorbehalte gibt, dass es Unklarheiten gibt. Die sollen jetzt in diesem mehrstufigen Verfahren dann eben im Zweifelsfall aus dem Weg geräumt werden. Ich kann dazu auch sagen, ich glaube ehrlich gesagt, ein solches Gremium hätte beim Buchhandlungspreis auch dazu geführt, dass der Verfassungsschutz nie ins Spiel gekommen wäre, weil Zweifel aus der Branche heraus, es soll ja auch als einer der Punkte, sollen auch die betroffenen Verlage dann befragt werden und die Möglichkeit haben zu antworten. Und all das waren ja Kritikpunkte, die wir hatten im Frühjahr beim Buchhandlungspreis. Das ist gut, dass es diese Reaktion gibt und dass wir mit diesem Verfahren mehr Transparenz und auch mehr Aufrichtigkeit haben.
Trotzdem fragt man sich, was denn möglichen Kandidaten für den Deutschen Verlagspreis vorgeworfen werden könnte. Bei diesen Buchhandlungen war das ja so, dass es eben da Vorwürfe gab von Seiten des BKM, was dann mit einem Gericht, da wurde auch ein Riegel davor geschoben, dass Wolfram Weimar eben nicht mehr von extremistisch reden konnte bei diesen Buchhandlungen. Aber das lag ja immer in der Luft. Tatsächlich dieser Vorwurf, der jetzt sozusagen nach dieser Gerichtsentscheidung nicht mehr öffentlich gemacht werden kann. Aber das ist ja die Debatte, dass es dort Vorwürfe gab, diese Buchhandlungen stünden nicht auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Sowas kann ja theoretisch dieselbe Debatte bei den Verlagen schon wieder passieren. Wie kann dann, ich bleibe mal dabei, dieses zwischengeschaltete Gremium, wo Sie dann mit dabei sind, da vermitteln. Dann kommt der Verfassungsschutz eventuell noch dazu. Das Haber-Verfahren ist ja nicht ausgeschlossen, wo eben der Verfassungsschutz auch die Förderentscheidungen mit überprüft. Da sagte das Kulturstaatsministerium, das könnte in diesem Fall wieder der Fall sein, dass man das verwendet. Also wo stehen Sie dann?
Ja, also das ist unsere große Hoffnung, dass der Verfassungsschutz nicht mehr ins Spiel kommt. Und wir wissen ja alle, also Sie haben eben erwähnt, es gibt diesen Extremismusvorwurf und den Vorwurf, dass man nicht auf dem Boden der Verfassung, der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stünde. Das sind allerdings offensichtlich ja nicht die Zweifel, die bestanden. Die Zweifel wurden uns bis heute auch nicht gesagt. Also was für Vorbehalte im BKM aufgekommen sind gegen diese Buchhandlung, wissen wir nicht. Genauso wenig, wie wir wissen, worin diese verfassungsschutzrelevanten Erkenntnisse bestehen. Deswegen könnte ich da nur spekulieren, das will ich aber in diesem Punkt nicht. Das Gute ist, dass wir jetzt nach dem neuen Verfahren erfahren werden, worin die Vorwürfe bestehen oder worin die Zweifel bestehen. Das ist schon mal gut, dann kann man darauf reagieren.
Weil es mit Ihnen dann direkt besprochen wird.
Uns direkt besprochen wird und weil auch dann die Buchhandlung, also und jetzt die Verlage, damit konfrontiert werden, was denn da im BKM für Zweifel auftreten. Und dieser Schritt ist sehr hilfreich. Also das ist natürlich ein Verfahren, was eben den Einsatz des Haber-Verfahrens, den wir nicht haben wollen, weil wir der festen Überzeugung sind, dass der in der Kulturförderung und überhaupt in der Kultur überhaupt nichts zu suchen hat, der Verfassungsschutz, vor allem nicht bei Preisen oder bei Förderungen. Deswegen ist dieses Verfahren hilfreich, weil es eben dazu führt, dass das nicht eingesetzt werden muss, zumindest nicht zu einem früheren Zeitpunkt. Und wir sind der Überzeugung, dass die Zweifel in jedem Fall aus dem Weg geräumt werden können, weil die Verlage, die beim Verlagspreis bisher ausgezeichnet wurden, natürlich eindeutig auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung standen, zumindest soweit ich das überblicke. Das heißt, das ist sehr begrüßenswert. Es ist natürlich ein Hilfskonstrukt, aber immerhin führt es dazu, dass der Preis weiter ausgeschrieben werden kann. Und das ist wirklich eine große Hilfe für die ganze Branche. Mhm. Wir haben gestern die Zahlen für den Buchhandel, für den Buchmarkt
veröffentlicht. Nicht gut, als keine guten Zahlen.
Die sind alarmierend auf sehr vielen Ebenen. Umso wichtiger ist, dass es zumindest diese Minimalförderung weitergeben wird.
Ja, also jenseits des Streites im Vorfeld und diesem neuen Konstrukt. Diesen Preis sollen ja gerade kleine und mittlere Verlage bekommen. Insgesamt werden Hunderttausende Euro ausgeschüttet. Wen wünschen Sie sich da eigentlich? Welche Art von Verlagen sollten den Preis bekommen in dieser Zeit?
Also auf jeden Fall Verlage, die kein Programm machen, was an populären Dingen ausgerichtet ist. Und das ist ja gerade die Stärke dieser kleinen Verlage, die eine gewisse Umsatzgrenze, nämlich 3 Millionen, unterschreiten müssen, was diese Verlage ausmacht. Die sind sehr spezialisiert, die sind sehr nischig, die sind sehr für Sonderthemen, für Spezialthemen. Und das ist genau der Wert dieser vielfältigen Verlagslandschaft. Und das soll mit dem Verlagspreis auch ausgezeichnet werden. Also Verlage, die auch einen Mehrwert leisten, eben nicht nur dem Marktgeschehen folgen oder das Marktgeschehen erfüllen, sondern auch eigene Impulse setzen, an die Vielfalt feiern, eine Vielfalt an Meinungen auch, nämlich das ist die Grundlage dieser Verlagsvielfalt, dass verschiedene Meinungen zur Verfügung gestellt werden können für die Meinungsbildung in der Gesellschaft. Und das ist ganz wichtig. Es gibt ja auch noch einen Sonderpreis diesmal für Innovation, für digitale Innovation, der dem BKM sehr wichtig war. Das finde ich auch schön, dass dann bestimmte Aspekte nochmal betont werden sollen. Es gibt auch einen Nachhaltigkeitspreis in diesem ganzen Spektrum der Preise. Das ist schön, das zeigt, dass es eben vielfältige, individuelle Verlage sind und genau die sollen auch ausgezeichnet werden und nicht abhängig von irgendwelchen unterstellten politischen Richtungen. Das ist wirklich wichtig, dass das da keine Rolle spielt, dass das auch in der Ausschreibung keine Rolle spielt.
Lassen Sie mich noch nachfragen, das ist natürlich dann staatliche Hilfe für Verlage, trotzdem, die Problematik bleibt ja, weniger Leser, weniger Lesekompetenz, mehr KI, der Umsatz geht seit Jahren konstant zurück, die Menschen kaufen weniger Bücher. Was braucht es jetzt?
Naja, dieser Preis wurde damals von Monika Grütters auch eingeführt als eine Art Brücke zu einer strukturellen Verlagsförderung. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es das nach wie vor braucht. Also, dass wir jetzt diesen Preis retten konnten, dass dieser Preis weiterhin existiert und auch übrigens im vorläufigen Haushalt für 2027 steht er auch drin. Das heißt, er wird auch auf Dauer fortgesetzt werden. Aber, das muss man immer wieder betonen, er war nur als Brückenkonstruktion eingesetzt, damit dann irgendwann die strukturelle Verlagsförderung endlich umgesetzt werden könnte. Bei den Vorgängern von Herrn Weimer war das auch schon relativ weit gediehen. Jetzt sieht es gerade ein bisschen weiter am Horizont davongezogen aus, aber nichtsdestoweniger ist es enorm wichtig, darauf hinzuweisen, dass diese strukturelle Verlagsförderung wirklich Hilfe wäre. Das wäre dann kein Preis, wo man mal Glück haben kann und mal Pech haben kann, sondern eine strukturelle Verlagsförderung, die ganze Struktur fördert und die auch ein politisches Signal wäre, dass es die Struktur der kleinen Verlage ist, die gefördert werden soll und nicht nur mit einzelnen Spitzen beim Preis. Aber erstmal ist das ein sehr wichtiger Schritt, den wir sehr begrüßen, über den wir froh sind, dass uns das gelungen ist.
Sebastian Gugolz, der Chef des Börsenvereins, oder genauer gesagt der Vorsteher des Börsenvereins, wie es bei Ihnen heißt, des Deutschen Buchhandels, über den neu gestalteten Deutschen Verlagspreis. Und da wird auch der Börsenverein eine gewisse Rolle spielen mit einem Gremium, was angerufen werden kann, wenn es da Streitpunkte geben könnte zwischen Jury und dem Kulturstaatsministerium. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Dankeschön.
So, jetzt wird es fett. Jetzt gibt es Mythos, Rausch und Spektakel. So steht es jedenfalls in der Ankündigung dieses Abends in Mannheim. Der Kampf der Titanen. Also griechische Götter fighten hart, um den Menschen zu zeigen, wo der Hammer hängt. Um es mal leicht zu verkürzen, Michael Lages in Mannheim wird das sicherlich etwas differenzierter noch darstellen können. Einen schönen guten Abend.
Hallo, schönen guten Abend.
Wir hören schon im Hintergrund so ein bisschen das, was diesen Abend ausgemacht hat, an sehr unterschiedliche Töne und Sounds, die Sie uns auch geschickt haben. Was ist das für ein Kampf, der da ausgetragen wird?
Also es ist vor allen Dingen der Kampf der Götter nicht mit den Menschen, sondern um die Menschen. Die griechischen Autoren von Aeschylus, Euripides, Hesiod, Sophokles und so weiter, die haben ja vor allen Dingen etwas sehr Interessantes gemacht. Sie haben nämlich sozusagen ein politisches Ordnungsprinzip beschrieben und erfunden. Nämlich wie die Götter zu Göttern werden. Da spielt so eine Figur wie Kronos und die Erdmutter Gaia eine Rolle. Und wie sie sozusagen ihre Macht gegenüber den Menschen immer mehr ausbauen, bis dann Prometheus kommt und den Menschen das Feuer gibt. Damit sind sie sozusagen gleichwertig und ziehen gleich, was die Kraft und die Macht betrifft. Und am Ende, wenn dann die Orestie ist, dann sind viele, viele, viele Theaterstunden ins Land gegangen. Dann erfinden ja bekanntermaßen die Menschen die Demokratie und die Götter haben ausgedient. Das ist der große, große Bogen, den letztlich diese ganze antike Erzählung abbildet. Und das Mannheimer Nationaltheater hat Christian Weise damit beauftragt, sozusagen eine Kompressfassung zu machen, eigentlich sogar zwei. Die Premiere heute hat 4 Stunden gedauert und da fehlten dann 2 wichtige Teile drin. Die Langfassung, also wo möglichst fast alles drin sein soll, die dauert dann morgen 6 Stunden und das wird bis zum Ende der Spielzeit noch gespielt.
Und die Kurzfassung sind 4 Stunden, lese ich gerade hier.
Ja, ja, groß war heute war die
Kurzfassung. Was man so kurz nennt. Lange.
Ja. Aber es ist natürlich ein Großwerk der Produktionsdramaturgie, die tatsächlich aus all diesen Texten sozusagen die Angelpunkte rausdestilliert hat und sie so hintereinander gehängt hat, dass man den Eindruck bekommt, dass wir, das Publikum, den Eindruck bekommen, es handele sich tatsächlich um eine zusammenhängende Geschichte. Die Stücke sind ja nicht alle zusammenhängend entstanden. Man kann sie aber so lesen und die Inszenierung von Christian Weise versucht, tatsächlich uns zu vermitteln, dass das ein großer Gedankenstrom ist, der quasi von der Erfindung bis zur Abschaffung der Götter dauert.
Angekündigt ist ein immersives Spektakel, bei dem das Publikum auch durchaus sich offenbar frei in diesem Spektakel bewegen kann, so habe ich es verstanden.
Ja.
Was also genau heißt das?
Immersiv ist natürlich stark übertrieben, wir spielen nicht mit, das ist immersiv. Wir sind im Raum, in dem alten Kino Franklin, also das ist das ehemalige Kino der größten europäischen, amerikanischen Garnison, wo das Nationaltheater im Ausweichquartier ist. Wir bewegen uns in diesem ganz normalen Theater, auf der Bühne, hinter der Bühne, in vielen kleinen, ja, Häusern, würde ich mal sagen, also Hütten, die Alexander Naumann dahin gebaut hat, in denen einzelne Detailgeschichten, beispielsweise die Geschichte von Io, dieser berühmten Kuh, die von Zeus verfolgt worden ist und mit Bremsenstichen malträtiert wird. Das ist so eine Episode, so eine Miniatur. Und aus diesen Miniaturen, die uns quasi vorbereiten, nachdem wir die Götter kennengelernt haben, die wohnen nämlich alle in der WG und stellen sich dem Publikum Stück für Stück vor, lernen wir sozusagen Teile der Dinge kennen, die die Götter so anrichten. Und dann begeben wir uns relativ schnell sozusagen in die dramatischen menschlichen Geschichten, wie beispielsweise die Geschichte um Ödipus.
Da ist er.
Die Leute fallen einem immer nicht gleich ein. Also die Ödipus-Geschichte, die sozusagen relativ deutlich ausgespielt wird, die aber auch leider ein bisschen die ärgerlichste ist, weil das ist wirklich so eine Trash-Comedy geworden. Das ist ein Grundton, den der Abend relativ häufig hat, dass er sozusagen mit der Wurst nach der Speckseite, also mit der Unterhaltung, nach der Unterhaltungshaftigkeit und nach der Trash-Unterhaltung wirft. Das geht einem mit der Zeit ein bisschen auf die Nerven, weil es sozusagen von dem Kern dieser Geschichten, die alle aufeinander aufbauen, ablenkt. Also wir folgen nicht wirklich der Geschichte, weil wir dem Entertainment folgen. Und da geht der Abend manchmal ein bisschen in die Irre.
Aber wie aktuell ist denn diese Götterwelt eigentlich, die da gezeigt wird?
Die ist nicht besonders so aktuell gemacht. Also da ist jetzt nicht sozusagen so ein Übergedanke, Göttergeschichten müssen wir heute erzählen, weil Donald Trump regiert. Also so einen einfachen Gedanken hat dieser Abend nicht, Gott sei Dank. Er versucht tatsächlich, die Fabel als Fabel von der Selbstermächtigung der Götter, von der Auseinandersetzung der Menschen, die sie immerhin selber geschaffen haben. Also sie haben ihr Gegenüber, ihr menschliches Abbild selber geschaffen und kommen aber nicht wirklich mit ihm zurecht. Sie verordnen ihm unentwegt Unrecht. Sie verordnen diesem Menschen unentwegt Kriege. Sie verordnen ihm unentwegt, dass er nicht versteht, was er tut. Und das ist, glaube ich, ein grundsätzlicher Gedanke, der immer wieder, wenn solche Göttergeschichten erzählen, auftaucht. Warum sind die Götter so? Warum sind sie so ignorant gegenüber ihrer eigenen Schöpfung? Und wenn man das sozusagen als einen modernen Gedanken begreift, ich würde das so tun, dann kann man das so sehen. Es ist aber nicht so, dass jetzt irgendwie so ein keckes, modernes Hütchen auf diesem Abend draufsetzen würde und man sagen würde, oh, die Götter sind jetzt mal modern und zeigen uns, wie die Welt von heute funktioniert. Das ist es sicher nicht. Es ist tatsächlich der sehr seriöse Versuch, die Geschichte insgesamt zu erzählen. Ab und zu, einmal gehen wir auch raus aus dem Haus übrigens, auf den Vorplatz, auf den Parkplatz. Da findet dann das bekannte Antigone-Stück statt, auch stark in sich gekürzt, wie alles. Und wir kommen immer wieder in die Konzentration auf diese große Göttergeschichte rein. Aber der Abend hat eben auch relativ viel Zutaten, die dafür sorgen, dass wir diesen Kern immer mal wieder aus den Augen verlieren und aus den Ohren, wenn die Popmusik erdröhnt. Also ein sehr zwiespältiges Ergebnis von einem Projekt, das ich wirklich für sehr bedeutend halte, weil das gönnt sich kaum mal jemand im Theater, tatsächlich die ganze griechische Göttergeschichte erzählen zu wollen. Toll.
Und das dann noch in zwei Fassungen, in der, ja, in Anführungsstrichen Kurzfassung von 4 Stunden und in der, wie soll man sagen, XL-Fassung von 6 Stunden, kann man sich, glaube ich, entscheiden dann als Besucher in Mannheim, vom Nationaltheater Mannheim, also inszeniert im alten Kino Franklin in der Regie von Christian Weise, Der Kampf der Titanen. Für uns war Michael Lages dabei. Herzlichen Dank.
Gern geschehen.
Und jetzt geht es uns um einen 1000 Jahre alten Wandteppich, der noch nie ausgeliehen wurde. Jetzt aber schon. Was für ein Politikum zwischen Frankreich und Großbritannien. Die beiden Staats- und Regierungschefs mussten das direkt ausmachen. Darunter ging es nicht. Der Teppich von Bayeux hat viel mit beiden Ländern zu tun, mit deren Geschichte und ist nun also doch nach London gereist. Lisa Maria Röhling war bei der Ankunft in London dabei.
Es ist kurz vor 3 Uhr nachts in Großbritannien, als ein gelber Lastwagen am British Museum in London vorfährt. Im Rückwärtsgang bewegt er sich auf den Hintereingang des Museums zu. Was relativ unspektakulär klingt, ist tatsächlich ein historischer Moment. In dem Lastwagen ist der Wandteppich von Bayeux geladen, fast 1000 Jahre alt und knapp 70 Meter lang. Museumskuratorin Millie Horton-Inch wird bei dem Anblick emotional. Es klingt wahrscheinlich komisch, dass ich so aufgeregt bin, nur weil hier ein Lastwagen zur Laderampe fährt und eine Kiste rausgeholt wird. Aber wenn man sich überlegt, wie alt dieses Objekt, das ist wirklich bedeutend. Ich hatte feuchte Augen, als der Lastwagen ankam, und ich werde wahrscheinlich in Tränen ausbrechen, wenn ich den Teppich wirklich sehe. Auch Nicholas Cullinan, der Leiter des British Museum, ist in der Nacht dabei. Wir erleben hier gerade etwas Außergewöhnliches. Die Ankunft des Wandteppichs von Bayeux im British Museum, aber auch, dass dieser Teppich das erste Mal in 1000 Jahren nach Großbritannien zurückkehrt. Es ist großartig, ein Teil dieser Rückkehr zu sein, aber auch jetzt hier dabei zu sein. Und vor allem freue ich mich, dass wir dieses Werk bald mit möglichst vielen Menschen teilen können. Denn der Wandteppich ist nicht nur UNESCO-Kulturerbe, sondern auch ein ganz besonderes Kulturgut der französisch-britischen Geschichte. Gestickt im englischen Canterbury zeigt der Teppich die Geschichte der normannischen Eroberung Großbritanniens inklusive ihres Höhepunktes, der Schlacht von Hastings im Jahr 1066. Das letzte Mal, dass Großbritannien eingenommen wurde, betonen die Briten. Seit seiner Entstehung im 11. Jahrhundert war der Teppich stets im französischen Bayeux aufbewahrt worden. Anfragen der Briten, den Teppich auszuleihen, hatten keinen Erfolg. Dann kam der französische Präsident Emmanuel Macron vor einem Jahr zum Staatsbesuch nach Großbritannien und da verkündete er, der Wandteppich von Bayeux, französischer Staatsbesitz, wird erstmals Frankreich verlassen und in London ausgestellt werden. Es folgten mehrere Monate Planung. Schon im September war der Teppich in Millimeterarbeit aus seiner Vitrine im französischen Bayeux genommen und für die Reise vorbereitet worden. Restauratoren und Kunstexperten beobachteten das mit Sorge. Zu fragil sei der Teppich. Der Transport könnte eines der wichtigsten erhaltenen Objekte des Hochmittelalters zerstören. Nun ist der Transport anscheinend gelungen. Für die französische Botschafterin in Großbritannien, Hélène Trieu-Duchesne, ist die Ausleihe ein besonderer Moment in den französisch-britischen Beziehungen.
Former enemy, because it was about battle.
Auf dem Wandteppich geht es um eine Schlacht. Das heißt, ehemals verfeindete Nationen haben jetzt das Vertrauen zueinander, dass sie eine solche Ausleihe des Wandteppichs von Bayeux möglich machen. Für das British Museum ist die Leihgabe schon jetzt in einem ganz anderen Sinne ein historischer Moment. Als Anfang Juli die ersten Tickets für die Ausstellung im September in den Verkauf gingen, waren sie in kurzer Zeit ausverkauft. Schon jetzt hat das Museum knapp 3 Millionen Euro damit eingenommen. Damit bricht die Ausstellung des Wandteppichs von Bayeux schon Rekorde, bevor sie überhaupt angefangen hat.
Der Wandteppich von Bayeux, also eine echte Sensation im British Museum in London, ist er angekommen und Lisa Maria Röhling war für uns dabei. Nächstes Jahr eröffnet die Documenta, die nächste, Deutschlands wichtigste Kunstausstellung. Und klar, sie ist belastet von der letzten, wo es ja eine heftige Debatte um Antisemitismus gab und die ganze Show komplett in Frage stand. Auf jeden Fall viel Raum für Selbstbefragung bei dieser Documenta. Was kann, was will die Documenta in der Zukunft? Sie findet ja nur alle 5 Jahre statt und in der Zeit ist ja auch schon wieder einiges passiert. Unser Kunstkritiker Carsten Probst ist diesen Fragen nachgegangen bei einem Symposium, das jetzt in den letzten beiden Tagen in Kassel stattfand, im Fredericianum, dem Hauptspielort der Documenta. Critical Fabulations of Documenta war das Ganze überschrieben. Kann man natürlich unterschiedlich übersetzen, vielleicht am besten mit ja kritischen Fantasien über die Documenta. Carsten Probst, was ist damit gemeint?
Tja, eigentlich sind damit zumindest im Kontext dieser Tagung die blinden Flecken in der Geschichte der Documenta gemeint. Mittlerweile gibt es ja die Kasseler Ausstellung schon über 70 Jahre. 1955 war die erste Ausgabe und sie sah sich eigentlich immer so als die wichtigste Ausstellung zur demokratischen Kunst, sozusagen der Kunst der demokratischen Welt. Zuerst noch in der damaligen Westdeutschen Bundesrepublik nach 1990, dann eben auch für das gesamte wiedervereinigte Deutschland und darüber hinaus. Aber wie Sie eben so sagten, Weltkunstschau, ne? Also das also eine Schau, die wirklich so richtig in die Welt strahlen wollte. Die Documenta hatte immer so einen universellen Anspruch, die Kunst der freien Welt zu zeigen, global zu repräsentieren. Aber die Teilnehmenden des Symposiums waren da eigentlich alle eher skeptisch, muss man sagen, ob das nicht doch irgendwie eine Lebenslüge der Documenta ist.
Das sind ja eigentlich auch harte Worte, ne? Lebenslüge der Documenta, die sich eben historisch eigentlich ja so verstanden hat. Also diesen globalen Anspruch, den kann sie gar nicht mehr erfüllen?
Ja, also es wird zumindest so gesehen, dass dieser Anspruch eigentlich nie wirklich eingelöst werden konnte. Es ist sozusagen eher nur eine Behauptung war. Man gibt sich also gern universell und weltgewandt auf der Documenta, denkt aber dabei eigentlich immer nur an sich selbst. Und die indische Philosophin Nikita Dhawan, die in Dresden lehrt, hat dafür auch ein sehr anschauliches Bild gefunden.
The best export product that Germany has ever produced. And it's not BMW and Mercedes, but German Enlightenment. Norms, principles, values of freedom, equality,
secularism. Ja, also sie sagt, Deutschlands bestes Exportprodukt, und sie zitiert damit Jürgen Habermas, den Philosophen, das sind nicht die Autos, nicht BMW oder Mercedes oder so, sondern sie sagt, die deutsche Aufklärung, so wird es doch immer in Deutschland gesehen, die Normen, die Prinzipien, die Werte, die Freiheit, die Gleichheit. und natürlich auch der Rechtsstaat. All das wurde damals im 19. Jahrhundert ja in Kaffeehäusern und in großen Debattiersalons geboren. Aber meine Frage, sagt Nikita Dawan, ist immer, woher kam denn der Kaffee in den Kaffeehäusern? Woher der Zucker für den Kaffee? Woher kam der Tabak, den die Männer rauchten, während sie diskutierten? Genau, und damit möchte sie eigentlich sagen, die eigene Kolonialgeschichte Deutschlands ist nach wie vor wie ein blinder Fleck im aufgeklärten Selbstverständnis des Landes. Und das lässt sich eins zu eins auf die Dokumente übertragen. Diese deutsche Weltkunstschau, die aller Welt zeigen will, wie die Kunst der Freiheit aussieht, aber dabei die Perspektive der anderen eigentlich überhaupt nicht auf dem Schirm hat.
Diese Hinterfragung des globalen Anspruchs der Dokumente, das lässt einen doch nachdenken und letztendlich auch fragen, ob es da auch ja noch weitere konkrete Beispiele gibt in dieser langen Geschichte der Dokumente bis heute. Sie haben von Lebenslügen gesprochen.
Ja, also auf der Tagung gab es etliche Beispiele. Man könnte sagen, deswegen wurde sie veranstaltet. Zum Beispiel wurden genannt Vorstellungen chinesischer Künstlerinnen und Künstler, die als Dissidentinnen vorgestellt wurden auf der Dokumente, obwohl die Kuratorinnen eigentlich nur sehr, sehr wenig Zeit, wenige Wochen Zeit hatten, um sich überhaupt über den Widerstand unter Künstlern in China zu informieren oder sich da ein Bild zu machen, überhaupt in die Gesellschaft vorzudringen. Oder syrische Künstlerinnen, die sich seit Jahrzehnten für eine queere Kultur in ihrem Land einsetzen, aber natürlich dort nirgends ausstellen können. Die Dokumenta wäre zum Beispiel so ein Ort gewesen, wo sie hätten gezeigt werden können, aber bei der Dokumenta befand man sie qualitativ für nicht gut genug. Oder die Libanon-Expertin Nadia von Malzahn aus Beirut nannte dann noch die Dokumenta 10, die sehr stolz einige libanesische Künstler entdeckt hatte, aber so Nadia von Malzahn.
The correspondence of artists such as Helen Khal, Arif Reyes and Shafiq Aboud reveals that artists in Lebanon had long imagined themselves as participants in
international artist conversation. Also sie sagt, die Korrespondenz von libanesischen Künstlerinnen und Künstlern wie Helen Khal, Arif Reyes oder Shafiq Aboud zeigt, dass sie sich eigentlich schon sehr lang als Teil von internationalen Netzwerken gesehen haben. Und zwar Jahrzehnte, bevor die Dokumenta auf sie oder ihre Nachfolgegeneration überhaupt aufmerksam wurde. Ja, und dann gab es noch die verworrene Beziehung der Dokumenta 5 in den 70er Jahren zur früheren Sowjetunion. Dort wollte man dann auf der Dokumenta sozialistischen Realismus zeigen unter Harald Seemann. Aber das scheiterte daran, weil das der Sowjetunion am Ende gar nicht gut gefiel.
Carsten Probst, das klingt ja alles wie eine einzige Abrechnung mit der Dokumenta und ihrer Geschichte. Gab es denn irgendetwas bei diesem Symposium in Kassel, immerhin an dem Ort, wo sie ja nächstes Jahr auch stattfinden soll, im Fridericianum, irgendetwas, was auch noch positiv war im Blick auf diese Kunstausstellung, von der wir ja immer sagen, ich habe das auch in der Anmoderation gesagt, zumindest die wichtigste Kunstausstellung Deutschlands, sicherlich auch eine der wichtigsten Europas, vielleicht eine der wichtigsten der Welt, vielleicht ist das alles zu hinterfragen.
Ja, also ich habe es persönlich atmosphärisch so wahrgenommen, als ob sie alle mit so einem liebevollen Blick die Kritik vorbringen. Also grundsätzlich haben sie natürlich eine achtungsvolle Beziehung zur Dokumenta. Alle sagen auch irgendwie, ja, zumindest die letzten Dokumenta-Ausstellungen haben es ja auf ihre Weise mit diesem globalen Anspruch zumindest doch sehr ernst gemeint. Und Matthias Mühling, der Leiter des Münchner Lehnbachhauses, sagte in diesem Zusammenhang eben dann auch, der positive Einfluss der Dokumenta für die Horizonterweiterung der Museen in Deutschland war natürlich immer immens. Also für Deutschland, für Westdeutschland vor allem, hatte die Dokumenta natürlich immer ihren Wert. Das sehen auch alle so.
Dann schauen wir mal nach vorne. Was muss sich denn ändern, damit die kommenden Ausstellungen tatsächlich es besser machen? Nächstes Jahr kommt die nächste Dokumenta, dann 5 Jahre danach, vielleicht auch wieder die übernächste. Also was muss denn passieren?
Ja, also da gab es so einige Anmerkungen. Ich finde, was sich zumindest ändern müsste, auf den Punkt gebracht hat es für mein Empfinden am ehesten die Kunsthistorikerin Charlotte Bank von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Sie sagte:
What makes an event truly global? I would say to listen. To concerns, to needs, to other stories, to other discourses, even if they seem unfamiliar.
But as we saw during the last edition of the Dokumenta, ich würde sagen, zuzuhören, den Bedürfnissen, den Anliegen, den Diskursen und Geschichten der anderen, auch wenn sie vielleicht ungewöhnlich erscheinen und nicht unbedingt immer den Qualitätskriterien der Dokumente entsprechen. Aber sie meint dann auch, wie wir gerade bei der letzten Dokumenta, der Dokumenta 15 gesehen haben, die westliche Kunstwelt, wie man sie in Deutschland oder Europa sich so vorstellt, ist vielleicht doch nicht so offen, wie man sich das immer gedacht hat. Und ich würde sagen, wenn man jetzt sich wirklich den Geschichten der anderen annimmt, dann wäre diese Documenta tatsächlich wohl ein anderes Ausstellungsereignis. Sie wäre dann wirklich wie so eine Tiefenforschung in diesen anderen Kulturen und Kunstauffassungen.
Selbstbefragungen der Documenta. Nächstes Jahr wird also die nächste auch eröffnet. Carsten Probst war für uns in Kassel bei diesem Symposium dabei. Vielen Dank.
Gerne.
Die allerwenigsten von uns waren schon mal im All, würde ich jetzt mal unterstellen. Muss man vielleicht auch gar nicht, weil Filme, Bücher, Videospiele und auch die Kunst uns ja trotzdem dort schon seit Jahrzehnten hin mitnehmen und viele Mythen produzieren und Geschichten produzieren, dort wo die, wie gesagt, allerwenigsten von uns hier waren. Wo aber auch schon immer Machtkämpfe ausgetragen wurden, heutzutage ja auch wieder, wenn auch anders. Susanne Lohweg hat sich Kunst angeschaut, die sich dem Weltall widmet. Und zwar im Artmuseum in Remagen.
Eine riesige Parabolantenne ragt in den Himmel. Sie ist Teil der Installation Outer Space Transmitter. Besucherinnen und Besucher des Artmuseums können von hier aus Botschaften ins All senden. Mit Hilfe eines eigens von der Künstlerin Mona Schulzeck entwickelten Alphabets. Es ist eine Einladung zum Dialog mit außerirdischen Lebensformen. Julia Wallner, Direktorin des Artmuseums und Kuratorin der Ausstellung.
Es ist auch eine NASA-Programme, die sozusagen gar nicht ausschließen, dass es womöglich außerhalb unserer Galaxien intelligentes Leben gibt. Anders als in einem Krieg der Welten inszeniert Mona Schulzeck eigentlich eine Begegnung.
Der Wunsch, mit dem Universum in Kontakt zu treten, begleitet die Menschheit seit ihren Anfängen. Immer wieder verbinden sich Sehnsucht nach den Sternen und Fantasien von Macht und Expansion. Heute sind es Tech-Milliardäre wie Elon Musk oder Jeff Bezos, die von der Besiedlung des Mars oder des Mondes träumen. Der Künstler Björn Melus greift dies in seiner Videoarbeit Revelation auf. Ohne Musk oder Bezos direkt zu zeigen, verbindet er biblische Motive mit Bildern der Popkultur.
Also und da fliegen zum Beispiel diese kleinen Weltraumrover von Elon Musk wie kleine tickende Uhrzeiger oder wie ein apokalyptisches Symbol durch das Bild. Also die Vorstellung einer Vision, das ist etwas, was Björn Melus da erzählt und dem er eigentlich ein Recht auf Utopie entgegensetzt. Etwas, was vielleicht auch über diese Besiedlungsfantasien hinausreicht.
Dass der Blick in den Himmel seit jeher mit Machtansprüchen verbunden ist, wird auch in Karl Spitzwegs Gemälde Der Astrologe deutlich. Es zeigt einen Gelehrten, der angestrengt durch ein Sternenteleskop blickt.
Genau, Spitzweg bezieht sich auf Wallenstein, der sich von einem Astrologen beraten lässt und dadurch seine militärischen Strategien ableitet. Diese Abhängigkeit des Menschen von den Konstellationen der Planeten, die ist natürlich einerseits praktisch, auf der anderen Seite natürlich die teilweise bis in den Wahnsinn reichenden Schlüsse, die wir daraus ziehen.
Es gibt die dunkle Seite des Mondes, die dunklen Seiten des Alls. Die Sehnsüchte nach einer besseren Welt stehen aber im Zentrum der meisten Arbeiten. Wie auch in dem Werk »Die umkreiste Sonne« von Hans Arp. Mit seiner abstrakten Formensprache schafft er eine Skulptur, die trotz ihrer Reduktion eine fast ebenso starke Ausstrahlung besitzt wie das reale Gestirn. Arp blickte durchaus skeptisch auf die Weltraumbegeisterung seiner Zeitgenossen und teilte sie in zwei Gruppen, Mondträumer und Mondfahrer.
Die Mondträumer sind eigentlich gar nicht technikbegeistert, sondern die suchen den Mond eigentlich eher in sich. Und die Mondfahrer sind die, die natürlich nach vorne drängen und tatsächlich dieses Wagnis antreten.
Besucherinnen und Besucher können in Remagen selbst Teil eines neuen Kosmoses werden, wenn sie vor den Arbeiten des Fotografen Thomas Ruff stehen. Er hat Bildmaterial der NASA verwendet, um dreidimensionale Ansichten vom Mars zu schaffen. Mit einer 3D-Brille öffnet sich der Blick in eine Landschaft, die zugleich faszinierend und unheimlich wirkt.
Auch das ist ja ein Aspekt der Weltflucht und er imaginiert eigentlich eine Perspektive, die wir einnehmen, wenn wir selbst dort anlanden würden. Also bei ihm fällt eben das Visionäre und die Wirklichkeit überein.
Den Schlusspunkt setzt eine Videoarbeit der israelischen Künstlerin Yael Batana. Auf einer idyllischen Lichtung wartet eine Gruppe tanzender Menschen in weißen, fast priesterlich wirkenden Gewändern auf ein gewaltiges Raumschiff. Ob es jemals landet, bleibt offen. Umso deutlicher steht eine Frage im Raum.
Wie schaffen wir es denn eigentlich als Menschheit, uns aus diesem selbstgemachten Schlamassel zu befreien? Und haben wir denn noch Hoffnung für unseren Planeten?
Gerade in einer Zeit der Krisen erscheint die Flucht an einen anderen, besseren Ort verständlich. Die Ausstellung macht jedoch deutlich, dass jede Vision vom Weltraum auch eine Frage an die Gegenwart ist. Nehmen wir unsere alten Machtansprüche einfach mit ins All? Oder gelingt es, den Blick in die Sterne als Anlass zu begreifen, das Leben auf der Erde neu zu denken?
Susanne Lohweg über Kunst und Weltall und das im Artmuseum in Remagen. Und Tobias Wenzel schaut in die Feuilletons vom 11. Juli.
Auf Alt und Jung blicken die Feuilletons vom Samstag. Auf die Jungen mit Sorge, auf die Alten mit Bewunderung. Doch der Reihe nach. Die besten Bücher für die Ferien, titelt die Süddeutsche und ergänzt, ob unter dem Hitzedom, wenn draußen ein Gewitter niedergeht oder in einer sternenklaren Nacht, den Sommer verbringt man am schönsten mit einem Buch oder mehreren. Da würden wohl etliche Kinder widersprechen. Die Zahl der 10- bis 15-Jährigen, die mindestens ein Buch pro Jahr gekauft oder geschenkt bekommen haben, ist nämlich laut Börsenverein des Deutschen Buchhandels 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 30% eingebrochen. Diese neuen Zahlen machten sie nervös, gesteht die Didaktikprofessorin Sabine Anselm im Gespräch mit Christine Knödler von der Süddeutschen. Nach dem Grund für diese Entwicklung gefragt, antwortet Anselm: Schlicht das irre Mediennutzungsverhalten. Schon Kinder und Jugendliche verbringen heute 4 bis 5 Stunden täglich im Internet. Für das Bücherlesen, das noch dazu viel anstrengender ist, bleibt da kaum noch Zeit. 25% der 15-Jährigen könnten nicht sinnerfassend lesen. Für eine Kulturnation wie Deutschland ist das ein Skandal erster Güte, sagt die Didaktikprofessorin. Es müsse nun alles Menschenmögliche unternommen werden, Kinder an das Bücherlesen heranzuführen. Denn damit einher gehe eine wichtige Fähigkeit. Beim sogenannten vertieften Lesen, also nicht dem flüchtigen Lesen beim Scrollen im Internet, lernen wir, selbstständig zu denken, sagt Sabine Anselm in der SZ. Gerade in einer Zeit, in der so viel Denken an künstliche Intelligenz ausgelagert wird, weil auch das schneller geht und weniger anstrengend ist, sollte das mit aller Kraft gefördert werden. In der Frankfurter Allgemeinen schreibt Uwe Ebbinghaus: Abhilfe aber kann jenseits politischer Weichenstellungen sofort geschaffen werden, durch eine Challenge fürs Wochenende etwa, die möglicherweise vom Nachwuchs belächelt werden wird, aber egal. Sich Zeit nehmen für einen Besuch im Buchhandel mit Kind oder Enkel, die man ein Buch ihrer Wahl kaufen lässt. Anschließend wird es gemeinsam gelesen und diskutiert. Wie viele Bücher wohl Mick Jagger und Patti Smith pro Jahr lesen? Jedenfalls stehen sie und andere noch immer mit plus minus 80 auf der Bühne. Die Superpower der alten Rockstars, titelt der Tagesspiegel. Wie oft wurde es gesagt, Rock'n'Roll verherrlichte das Jungsein, versprach Befreiung, feierte Rebellion und Sex, schreibt Rüdiger Schaper. Die Rockkultur und ihre hochaktiven Veteranen symbolisieren heute natürlich nicht mehr Revolution, sondern Resilienz. Sie zeigen, Ruhestand ist Quatsch, wenn man sich noch bewegen kann. Der wahre Killer ist das Stillsitzen. Der Ton macht die Kunst, ist in der Taz zu lesen, nicht etwa zu den altersaktiven Musikern, sondern zur Filmsynchronisation. Für den Film Deadly Patient hat die künstliche Intelligenz die deutsche Synchronisation übernommen, berichtet Anne-Kathrin Leclerc. Die Qualität sei so schlecht gewesen, dass Amazon Prime nach Beschwerden den Film aus dem Angebot genommen habe. Beim Lesen des Taz-Artikels kann man sich fragen, ob es Hoffnung macht, dass die Lesekompetenz der Kinder nicht schlechter zu sein scheint als die Übersetzungskompetenz der KI. Denn Leclerc verrät, wie die KI im genannten Film »I should have died there« synchronisiert hat. »Ich sollte da gestorben haben«.
Tobias Wenzel aus den Feuilletons vom 11. Juli.